Tamagotchis haben auch bei uns die Kinderzimmer erobert. Die kleinen elektronischen Haustiere wollen gehegt und gepflegt werden. Deren Erfinderin, eine junge Japanerin, tüftelt derzeit an Nachfolgespielen. Dem Familienfrieden droht also noch weitere elektronische Anschläge. Thorsten Huhn stellt uns nun die Erfinderin und ihre weiteren Pläne vor.
Aki Maita kommt herein, wie man es sich vorstellt, mit einer Büchse voller Tamagotchis in der Hand. Fünf Stück habe sie zu versorgen, sagt sie. Außerdem sind da noch zwei Tamagotchi-Mobiltelefone. Mit denen kann sie zwar auch telefonieren, aber vor allem muss sie auch diese virtuellen Vögel versorgen. Nein, das werde ihr nicht zu viel, behauptet sie. Und sie erzählt, dass mehrere Handy-Tamagotchis sich zusammenschließen und gemeinsam ein Picknick veranstalten können. Und wenn einer krank ist, kann der andere ihn besuchen und ihm Blumen mitbringen. Die 30-jährige Aki Maita, eine zierliche Japanerin mit langen schwarzen Haaren, wollte eigentlich Kindergärtnerin oder Grundschullehrerin werden. Aber sie schaffte damals die Aufnahmeprüfung nicht. Und so landete sie vor 7 Jahren beim Spielzeughersteller Bandai in der Marketingabteilung. Dort kreierte sie den bislang größten Erfolg der Firmengeschichte. Sie schuf den Tamagotchi, jenen kleinen virtuellen Vogel, der auf einem Bildschirm herumhüpft und täglich gefüttert und unterhalten werden muss. Etwa 10 Millionen Stück wurden bislang davon weltweit verkauft. Aki Maita, die schon als Kind Videospiele mochte, schildert, wie sie auf die Idee gekommen ist. Vor 2 Jahren gab es in Japan einen Boom. Jeder wollte ein Haustier haben. Und gleichzeitig waren kleine, handliche Dinge in Mode. Daher wollte ich ein handliches Haustier entwickeln. So kam ich auf den Handypad. Dann habe ich gemerkt, dass die Highschool-Mädchen die Trendsetter sind. Und so wollte ich etwas speziell für diese Gruppe von Mädchen entwickeln. Finanziell ausgezahlt hat sich der überwältigende Tamagotchi-Erfolg für Aki Maita bislang nicht. Sie hat keinerlei Prämie bekommen und auch ihre Position in der Firma hat sich nicht verändert. Nein, ich habe nichts bekommen. Tamagotchi ist nicht nur durch meine Idee entstanden. Wenn sie honoriert werden sollte, dann muss das ganze Team honoriert werden, nicht nur ich allein. Wenn die anderen auch etwas bekommen, dann freue ich mich. Das muss die charmante Maita so sagen, obwohl sie vielleicht etwas anderes erhofft hat. Denn die Japaner setzen auf die Leistung der Gruppe, nicht auf die des Einzelnen. Individuelle Kreativität ist kaum gefragt.
Das war zum Abschluss der Informationen am Mittag ein Beitrag von Thorsten Huhn über die Tamagotchis. Gleich im Anschluss folgen die Informationen der aus der Wirtschaft hier am Mittag. Und Gerd Bricker dankt für Ihre Aufmerksamkeit.
Deutschlandfunk.
Uhr 13:30, die Nachrichten.
Deutschlandradio Berlin. Nachspiel.
Der organisierte Sport nimmt viel für sich in Anspruch. Er dient natürlich der Gesundheit, der Unterhaltung und der Kommunikation zwischen Menschen. In Mecklenburg-Vorpommern, aber nicht nur hier, geht man noch einen Schritt weiter. Landessportbund und Polizei versuchen gemeinsam mit anderen Gruppen, Kinder und Jugendliche von der Straße zu holen, mit dem Ziel, präventiv auf Gewalt und Kriminalität zu reagieren. Jacqueline Beusen untersucht das Programm in Mecklenburg-Vorpommern Sport gegen Gewalt, so der Titel ihrer Sendung.
Einer aus unserer Klasse, der kommt nicht mehr die Stange hoch beim Stangenklettern.
Schwerin, Fußballplatz Burgsee-Stadion an einem Samstag im August. Daniel, Nico, Moritz und Matthias begutachten ihre schwitzenden Mannschaftskameraden auf dem Platz und die in der zweiten Halbzeit offenkundig unterlegenen Gegner im grünen Trikot.
Die in grünen Händen sind naja, schlecht kann man nicht sagen, aber die sind nicht so gut.
In eurer Schulklasse sind da ganz viele, die im Verein Sport betreiben, oder?
Ich bin der Einzige aus meiner Schulklasse.
Ich bin in der Klasse 2, ich und noch der andere.
Was machen die anderen?
Bei mir haben sie keine Lust und bei mir sind auch ziemlich viele Dicke, die nicht schneller laufen können und die nicht für Fußball geeignet sind.
Ja, die sind da immer auf der Straße, da kann man ja nicht viel machen.
Der 11-jährige Nachwuchskicker bringt auf den Punkt, was Eltern und Lehrer, Sozialwissenschaftler und Streetworker, Polizisten, Politiker und wer immer sich sonst um die Jugend in Mecklenburg-Vorpommern kümmert, auch nicht besser ausdrücken könnten. Klar, Kinder und Jugendliche sind oft auf der Straße. Und dieses Dasein auf der Straße führt allzu oft dazu, dass sie aus Langeweile Straftaten begehen, klauen, zerstören, sich mit anderen prügeln und brutale Kämpfe austragen. Hemmschwelle und Unrechtsbewusstsein sind vielen abhanden gekommen. Sie wissen nicht, wohin mit sich und ihrer Kraft. Dass man aber, wie Nico annimmt, da nicht viel machen könnte, wollen die Verantwortlichen in Mecklenburg-Vorpommern so nicht einfach hinnehmen. Sport statt Gewalt heißt die Aktion, über die Jugendliche von der Straße geholt werden sollen.
Die
Vereine unseres Landes, die Kreissportbünde unseres Landes und die Fachverbände unseres Landes bieten Sportveranstaltungen unterschiedlichster Art nach Möglichkeit für Nichtmitglieder an. Das heißt, es kann ein Fußballspiel auf der Straße, auf einem Hartplatz sein, es kann ein Volleyballspiel an einem Strand hier an der Ostsee sein oder es kann ein ganzer Abend in einer Schwimmhalle sein, wo Kinder animiert werden, herzukommen, Sport zu treiben.
Der Chef des Landessportbunds, Wolfgang Rehmer, ist Feuer und Flamme. Sport statt Gewalt soll über die Sportvereine im ganzen Land verbreitet werden. Dieser Meinung ist auch die Polizei des Landes. Sie hat ein Konzept nach Bonn geschickt. Das Bundesinnenministerium soll von Sport statt Gewalt erfahren und nach Möglichkeit Fördertöpfe öffnen. Aus den Reihen der Polizei stammt schließlich auch die Idee zu dem inzwischen auch in anderen Bundesländern praktizierten Projekt, wie Rehmer neidlos anerkennt.
Es war eine Initiative der Polizeisportvereine gemeinsam mit der Polizei. Der Erfolg bei diesen Polizeisportvereinen war so groß, dass wir gesagt haben, das können wir ausdehnen auf alle Vereine unseres Landes. Wir haben gesagt, wozu sollen wir uns etwas Neues überlegen, wenn eine gute Idee da ist, und haben uns, wenn Sie so wollen, auf diesen fahrenden Zug mit draufgeschwungen.
Dass dieser Zug überhaupt ins Rollen gekommen ist, hat einen tragischen Hintergrund. Vor 5 Jahren blickte die erschütterte Öffentlichkeit fassungslos nach Rostock-Lichtenhagen. Rechtsradikale Jugendliche hatten die Häuser der zentralen Aufnahmestelle für Asylsuchende und die Unterkunft von vietnamesischen Leiharbeitern in Brand gesetzt. Unter dem Beifall von gleichfalls offenkundig völlig hemmungslosen erwachsenen Zuschauern flogen Brandsätze und über Tage gelang es der Polizei nicht, die Situation unter Kontrolle zu bekommen. Entsetzen und Ratlosigkeit bei den Verantwortlichen. Es wurde nach Erklärungen für Hass und Gewalt gesucht. Soziologen erforschten die Ursachen der Gewaltbereitschaft unter Heranwachsenden und die Gründe für Ausländerhass in einem Bundesland, in dem doch kaum Fremde wohnen. Und natürlich wurde versucht, auf die Symptome dieses Hasses zu reagieren. Das Wort Prävention fand endgültig einen festen Platz in der Sprache von Polizei und Sozialpolitikern.
In diesem Zusammenhang hat die Polizeidirektion im Nachhinein überlegt, wie man der Gewalt und der steigenden Jugendkriminalität vorbeugend entgegenwirken kann. Und da haben wir uns überlegt, da kann man auch ein Sportprogramm machen. Da kann man den Sport einsetzen. Und dann haben wir gesagt, wir machen Sport statt Gewalt.
Dieter Hempel, inzwischen Polizeichef in der Hansestadt Rostock, schreibt sich das Unternehmen Sport statt Gewalt gern auf seine Fahnen, obwohl die verschiedenen Polizeisportvereine auch in anderen Teilen von Mecklenburg-Vorpommern seit Jahren schon aktive Jugendarbeit betreiben und versuchen, über Sportveranstaltungen Kinder und Jugendliche zu beschäftigen, ihnen ein gesundes Sozialverhalten zu vermitteln und zu zeigen, dass Gewalt kein Mittel zur Konfliktlösung sein kann. Die Stadt Neubrandenburg zum Beispiel ist eine Hochburg der Polizeisportveranstaltungen für Kinder und Jugendliche. Aber auch in kleineren Städtchen werden Sportveranstaltungen unter dem Motto Sport statt Gewalt auf die Beine gestellt. Auch die Polizei in der Landeshauptstadt will dem nicht nachstehen. Denn die Entwicklung der Kinder- und Jugendkriminalität ist auch in Schwerin nicht rückläufig. Polizeidirektor Hinrich Alpen zitiert die jüngste polizeiliche Kriminalstatistik.
Der Anteil der jugendlichen Straftäter ist in den letzten 2 Jahren wie auch auf Landesebene kontinuierlich gestiegen. Mittlerweile haben wir einen Anteil von ca. 40% an jugendlichen Straftätern am Gesamttäteraufkommen. Und das ist durchaus eine entsprechend bedrohliche Entwicklung.
Die Kinderkriminalität steigt, der Anteil der Mädchen an Tatverdächtigen erhöht sich und es bleibt die Frage, wie man der Situation Herr wird. Auch wenn Ministerpräsident und Innenminister davor warnen, die statistischen Werte und die spektakulären Ereignisse von Rostock-Lichtenhagen oder dem Campingplatz von Leisten zu dramatisieren. Ein Mittel, so jedenfalls die Ansicht des Innenministers und der Polizei, ist Sport statt Gewalt. 50.000 Mark weist der Etat des Innenministeriums für die Aktion pro Jahr aus. Keine exorbitant hohe Summe, aber eine gut angelegte, so Polizeichef Hempel. Landessportbund und Polizeisportvereine verfolgen mit dem Projekt Sport statt Gewalt dasselbe Interesse, ebenso wie andere Jugendarbeiter natürlich auch. Jürgen Dregert von der Sportjugend des Landes.
Jeder, der sich hier einen Ball nimmt, der wird sich keinen Stein nehmen. Oder einen Stock oder einen Knüppel oder was oder sonst wie es, was um andere zu schädigen. Diejenigen, die hier spielen, von denen können Sie fast hundertprozentig sagen, dass die auch in Zukunft nicht auf die Idee gekommen werden, kriminell zu werden. Weil hier dieses Spiel ist eng verbunden mit dem mit gegenseitiger Fairness. Sie haben also auf dem Platz keinen absoluten Schiedsrichter, sondern müssen alle Streitigkeiten selbst lösen.
In der Arbeit der verschiedenen Institutionen mit den Kindern und Jugendlichen gibt es einen entscheidenden Unterschied. Während die Polizeisportvereine die Jugendlichen organisieren möchten, verfolgen die Mitarbeiter zum Beispiel der Sportjugend eine andere Strategie. Kinder und Jugendliche sollen spielend lernen, sich selbstständig und ohne Zutun von Erwachsenen oder Erziehern zu organisieren. Sie sollen sich dort, wo kein Geld für den Vereinssport zur Verfügung steht, allein und ohne Trainer zusammenfinden und selbst Mannschaften bilden. Straßenfußball oder Straßenbasketball kann man schließlich auch ohne regelmäßige Betreuung durch einen Trainer in Eigenregie spielen. Straßenfußball zum Beispiel hat in Schwerin Tradition. Schon in den 50er Jahren traten Kicker eines Wohngebiets gegen die Mannschaft des Nachbarstadtteils an. Heute spielt der Straßenfußball für die Jugendlichen in den ausgedehnten und trostlosen Plattenbauvierteln von Schwerin eine wichtige Rolle. Im August wurden wieder Stadtmeisterschaften im Straßenfußball ausgetragen. Allerdings dann doch auf einem richtigen Sportplatz und nicht etwa auf der Straße. Peter Langer vom Burgseeverein betreut seit Jahren schon Kinder und Jugendliche.
Wir wollen also hier die Kinder ansprechen, die im Wohngebiet bzw. auf der Straße sich als Mannschaft zusammengefunden haben, sie einfach ansprechen und versuchen, mit denen hier dieses Turnier auszutragen. Also sie sind in keinem Verein, nehmen an keinem Punktspielbetrieb des Deutschen Fußballbundes teil, in keiner Altersklasse.
Peter Langer wird von einer Gruppe von 11-, 12- und 13-Jährigen umlagert. Sie wollen eingewechselt werden. Am Spielfeldrand ist es langweilig, wenn es doch um den Sieg bei den Stadtmeisterschaften geht.
Hast du das?
Die Kinder, die hier Fußball spielen, kommen entweder wirklich von der Straße oder aber sie sind im Burgseeverein Mitglied. 5 Mark kostet sie diese Mitgliedschaft im Monat. Die quirligen Nachwuchskicker treten an gegen eine Mannschaft von überwiegend dunkelhaarigen Jungs, die im Gegensatz zur ostdeutschen Standardhaartracht ihre Köpfe nicht kahlrasiert haben. RAA steht auf den Trikots von Adnan, Reza und ihren Kollegen. Sie spielen im Team der regionalen Arbeitsstelle für Ausländerfragen. Seit 1992 ist diese Arbeitsstelle im Auftrag der Stadt um Integration von Ausländern bemüht. Valerie Höhn trainiert mit der kunterbunten 18-köpfigen Mannschaft mit kleinen Bosniern, 4 Armeniern, ein paar Kindern aus Afghanistan und einigen Deutschen.
Ich komme von der RAA, Regionale Arbeitsstelle für Ausländerfragen, und wir kümmern uns praktisch um die ausländischen Bürger, die hier sind. Und das hat sich so ergeben, weil wir sehr viele ausländische Kinder haben. Die meisten kommen aus Ex-Jugoslawien, Armenien und so. Und die waren eben sportbegeistert und haben gerne Fußball gespielt. Und da habe ich so eine Fußballmannschaft gegründet und die spielt jetzt seit 3 Jahren schon, sind wir.
Das ist auch richtig Straßenfußball?
Das ist richtig Straßenfußball. Wir trainieren zwar auch 1 bis 2 Mal die Woche, aber wir sind weder irgendwie organisiert oder so. Wir machen das auch Spaß. Natürlich auch, sind sie jetzt auch recht erfolgreich. Wir sind schon Stadtmeister geworden.
Höhn betrachtet die Aktion Sport statt Gewalt vom Landessportbund und der Polizei mit unverhohlener Skepsis.
Ich habe was immer gegen diese Slogan jetzt immer so, ja, Sport statt Gewalt, dann wird da so ein Aufhänger gemacht und da hängen sich nachher so viele rein und jeder profiliert sich dann auf diesem Gebiet. Also das ist, ich hatte auch so einen Slogan zum Beispiel, ich habe eine Streetballanlage gebaut und das habe ich eben genannt, Spiel und Spaß, das Frust und Hass, also das war mein Slogan, mein Beitrag gewesen.
Die muntere RAA-Mannschaft tobt um den Trainer und Sozialarbeiter herum. Sie alle wollen mitreden, aber nein, das Stichwort Sport statt Gewalt haben sie noch nie gehört.
Also meine Schiene ist eben, deutsche und ausländische Kinder zusammenzubringen, ne, dass sie zusammen was machen. Wir fahren in Kleinstädten und wir haben dann eine Begegnung mit deutschen Mannschaften und die sollen sich mal kennenlernen. Es gibt zwar immer ein bisschen Zank und Stress jedes Mal, weil diese Ausländerfeindlichkeit auch ein bisschen durchkommt, ne, aber von beiden Seiten, ne, ein bisschen. Ne, also. Na, es kommen schon manchmal ganz schön harte Sachen vor, also, ne, dass sie sich dann beschimpfen und auch mal ganz schön beim Fußball speziell jetzt ganz schön zur Sache gehen, wenn es dann speziell gegen eine ausländische Mannschaft geht oder gegen Ausländer. Ja.
Manchmal würden sie sich nach einem verlorenen Spiel mit deutschen Kindern schon ziemlich kloppen, erzählen die RAA-Spieler. Ausgenommen seien dann aber natürlich ihre eigenen deutschen Teamkollegen. Und die Klopperei hat spätestens dann ein Ende, wenn die Mädchen kommen, nach dem Abpfiff. Denn Mädchen dürfen inzwischen nur noch zuschauen.
Mädchen kommen.
Es waren Mädchen da gewesen, haben auch mal mitgespielt, aber die Jungs sind zu temperamentvoll, das haben die Mädchen nicht durchgehalten. Es gab auch zu viel Unruhe, denn man konnte kaum Training machen, weil die Jungs zu viel die Mädchen im Kopf hatten. Das ging nicht. Das ist nicht gut gegangen.
Mick Mecklenburg-Vorpommerns Sportplätze oder Schulhöfe sind an den Nachmittagen keineswegs verwaist. Kinder und Jugendliche, natürlich das Basecap verkehrt rum auf dem Kopf, treffen sich, kicken und krakeelen wie andernorts auch. Die Kleinen stören die Großen und alle zusammen erregen sie den Unmut der Anlieger und Hausmeister, die sich in ihrer Ruhe gestört fühlen. Wer nach Sport statt Gewalt fragt, hört auf den Bolzplätzen nicht selten Stimmen wie die jenes 14-Jährigen, der sein sonntägliches, freiwilliges Fußballtraining nur mal kurz unterbrochen hat.
So gehört habe ich es noch nie. Darunter vorstellen könnte ich mir was, aber ich habe noch nicht gehört davon.
Was kannst du dir darunter vorstellen?
Ja, also lieber irgendwie in der Woche irgendwas sportmäßig machen, als auf der Straße zu hängen und ja, irgendwas mit Gewalt zu tun zu haben und so. Also auf der Straße hängt eigentlich aus unserer Klasse kaum eine. So, und vereinmäßig macht auch nicht jeder was, aber so Straße ist eigentlich auch keine.
Der schlaksige Junge wird unruhig. Seine Dose Energy Drink ist längst leer und mit einer lässigen Bewegung befördert er sie in die Müllbox. Er selbst flitzt zurück zu den anderen auf das Spielfeld. Dass vereinsmäßig, wie er sagt, seine Klassenkameraden nicht so aktiv seien, ist kein Einzelfänomen. Das beklagen auch die Sportvereine. Ohnehin weisen die Zahlen aus den vergangenen Jahren aus, dass die Mecklenburger und Vorpommern deutlich weniger Neigung haben, sich in ihrer Freizeit sportlich zu betätigen als andere Bundesbürger. 165.000 Breitensportler sind in Vereinen organisiert. Davon sind 70.000 jünger als 18 Jahre und etwa ein Drittel Frauen. Umgerechnet auf das Land bedeutet dies, dass etwa 10% der mecklenburg-vorpommerschen Bevölkerung im Verein Sport treiben, während in westlichen Bundesländern etwa 30% der Bürger eine oder mehrere Sportarten ausüben oder doch zumindest als zahlende Mitglieder in den Statistiken auftauchen. Über Sport statt Gewalt möchten die Polizeisportvereine und die dem Landessportbund zugehörigen Teams folglich nicht nur Kriminalitätsprävention betreiben, sondern auch Mitglieder werben.
Wir hoffen, dass ein Teil dieser Kinder den Weg dann in die Vereine findet.
Hinrich Alpen, Polizeidirektor in Schwerin, sieht darüber hinaus noch einen anderen, aus seiner Sicht höchst erfreulichen Nebeneffekt der Aktion.
Wenn die Polizei sich mitbeteiligt an diesen Aktionswochen, an diesen Aktionstagen, dann ist die Polizei auch immer präsent und man kommt ins Gespräch. Man unterhält sich mit den Kindern, mit den Jugendlichen. Man kann gegenseitiges Verständnis wecken und man kann auch Vertrauen aufbauen. Und ich denke, das ist ein auch noch wesentliches Moment, das hier mit ins Feld zu führen ist.
Die Situation der hauptamtlichen Jugendarbeiter in Mecklenburg-Vorpommern wird sich im kommenden Jahr verschärfen. Dann wird sich die Frage stellen, wer denn Projekte wie Sport statt Gewalt überhaupt noch durchführt. Das Ehrenamt wird wieder zu Ehren kommen müssen. Oder eben die Eigeninitiative der Kinder und Jugendlichen, die durchaus vorhanden ist, wie zum Beispiel Karin Offen als Geschäftsführerin der Sportjugend beobachtet hat. Nicht nur freiwilligem Engagement von Eltern sei das landesweit ausgetragene Endspiel im Straßenbasketball zu verdanken, sondern den Jugendlichen selbst.
Ich weiß, als wir das erste Mal hier standen auf dem Platz, da hatten wir zu tun, Courtwatcher zu finden. Da haben wir bis nachts um 12 selbst mit 4 Leuten die Anlagen aufgebaut. Und wenn ich dies Jahr sehe, gestern Nachmittag waren hier aus Schweriner Schulen 12 Jungs schon 20 Minuten vorher da, bevor sie da sein sollten, haben die Anlagen ganz alleine aufgebaut.
20 Mark bekommen die Freiwilligen, die sogenannten Courtwatcher. Ein T-Shirt und Speis und Trank am Wettkampftag. Der Ansatz, nachdem Jugendliche mit ein wenig Anleitung schließlich in Eigenregie Sport treiben, ist also durchaus nicht utopisch. Beispiel die Endspiele im Streetball in Schwerin. Fast 5000 Kinder und Jugendliche sind gekommen, eigens angereist, was in einem Flächenland mit einer nicht eben günstigen Infrastruktur schon bemerkenswert ist. Grit aus Feldberg zum Beispiel hatte kein Problem, sich mit anderen Streetballerinnen zusammenzutun, eine kleine Mannschaft zu bilden und schließlich in Schwerin anzutreten.
Wir haben letztes Jahr schon mal mitgemacht und haben wir eben Spaß gehabt und wollten für den wieder qualifizieren, hat dann geklappt. Na, dann versuchen wir das Beste heute draus zu machen.
Wie trainiert ihr denn?
Na, wir haben unseren eigenen Coach, sag ich mal. Also die Freundeskreis, die Jungs meistens, die trainieren öfter. Und in letzter Zeit sind wir nicht so viel dazu gekommen wegen der Schule, jetzt Abitur machen. Und sonst, naja, am Nachmittag dann eben auf freien Plätzen in der Umgebung an Schulen und so. Und die Jungs zeigen uns dann einiges, was wir vielleicht mehr oder weniger so umsetzen, wie sie es wollen.
Hast du mal was gehört von so einer Aktion Sport statt Gewalt?
Ja, aber jetzt im Fußball haben wir es schon mal gemacht. Also haben wir auch mitgespielt. Also da hieß es mal, zeigt der Gewalt die rote Karte oder irgendwie sowas. Dann haben wir auch mitgeschwommen.
Hältst du sowas für sinnvoll und für gut?
Ja, eigentlich, wieso nicht? Ich meine, man sagt ja immer, Sport vereint die Leute und wenn sie alle die gleichen Interessen haben, soll es einigermaßen fair zugehen, obwohl, ich denke mal, Kriminalität so unter den Sportlern nimmt teilweise jetzt auch schon zu, weil wenn man herkommt, muss man auch ganz schön auf seine Sachen aufpassen und so. wenn man jetzt auf so Basketballspiel ist oder so, dass man sehr stark auf seine Bälle aufpassen muss und so weiter. Und naja, Wertsachen nehmen wir überhaupt gar nicht mit, weil es kann ja eh passieren, sieht einer das liegen und nimmt es halt mit und dann ist Schal drum. Ja, hat man schon schlechte Erfahrungen mitgemacht und deswegen ist man jetzt ein bisschen vorsichtiger.
Es geht ja aber auch um rechte Gewalt.
Ja, ja, wir haben das mal erlebt, also die Freundin von uns, also von Rechtsradikalen angegriffen wurden und so. Naja, ist eben nicht so schön. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, hier die Leute von der Straße wegzuholen, aber ich denke mal, gegen Rechtsradikalität ist das keine Lösung, weil die Leute spielen ja eh kein Basketball, die Rechten oder so.
Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass in der Mecklenburg-Vorpommerschen Aktion Sport statt Gewalt verschiedene Gremien engagiert und mit ihrem werten Ziel arbeiten. Koordiniert aber scheint diese Arbeit nicht zu sein. Vielleicht hat am Ende doch die Geschäftsführerin der Sportjugend des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Karin Offen, recht.
Egal, wie man es nennt, wichtig ist, dass man was tut. Ob man vordergründig Sport statt Gewalt sagt oder eben ganz einfach Aktionen startet, die Jugendliche begeistern, wo sie von alleine kommen, der Titel ist für mich nicht so maßgebend.
Sport gegen Gewalt. Jacqueline Beusen berichtete im Nachspiel über ein Programm für Jugendliche in Mecklenburg-Vorpommern.
Uhr 51 ist es, 9 Minuten vor 8, Sie hören den Deutschlandfunk. Es gibt eine neue Art Tourismus, den Schultourismus. In den Stadtzentren schicken viele Eltern ihre Kinder inzwischen nicht mehr einfach auf die Schule um die Ecke, sondern fahren sie in weit entlegene Stadtviertel. Und die Begründung hinter vorgehaltener Hand lautet oftmals: Wir wollten unser Kind nicht auf eine Brennpunktschule schicken, der Ausländeranteil auf dieser Regelschule war uns zu hoch. Dabei leisten Lehrerinnen und Schulleiter an diesen Schulen oftmals viel mehr, als ihren Schützlingen Lesen und Schreiben beizubringen. Anne Schneider hat eine Innenstadtschule in Köln besucht.
In der Eingangshalle der Gemeinschaftsgrundschule am Gerionswall symbolisieren Flaggen die 14 Heimatländer der Schüler. Daneben ein großes Plakat mit der Aufschrift: Unsere ersten Kölner waren alle Ausländer. Es waren viele Ausländer, die Köln zu Wohlstand gebracht haben. Auch die heutigen Kölner kommen aus der ganzen Welt.
Und ich aus Marokko.
Deutschland.
Ich aus Italien.
Ich bin auch 8.
Nichts? Nur aus Albanien kommen sie.
Aus Albanien.
Aus
Türkei kommt der.
Nee, aus Algerien der.
Nein, aus Türkei.
131 Kinder gehen auf die Innenstadtgrundschule. Der Ausländeranteil liegt bei 80%. Die deutschen und ausländischen Schüler kommen in der Regel aus einfachen Verhältnissen. Die Väter und Mütter vieler ausländischer Kinder leben zwar schon seit einer Generation in Deutschland, aber besonders die Mütter sprechen wenig oder gar kein Deutsch. Die sprachliche Förderung im Elternhaus ist oftmals sehr begrenzt. Defizite, die die Schule aufarbeiten muss. Hierzu Schulleiter Toni Lothak.
Ich habe einen 1,4-prozentigen Lehrerzuschlag, das sind insgesamt 37 Wochenstunden, Lehrerwochenstunden, die ich dann einsetzen kann, um mit diesen der deutschen Sprache unkundigen Kindern Deutsch für Ausländer durchführen zu können. Dazu habe ich eine türkische und eine italienische Lehrerin bei mir angestellt, die eben besonders im ersten Schuljahr nochmal Deutsch für Türken bzw. Deutsch für Italiener mit 3 Wochenstunden unterrichten.
Die Umgebung der Innenstadtschule ist nicht eben kinderfreundlich. Spielgelegenheiten und grüne Inseln fehlen fast völlig. Dazu kommt, dass viele Kinder sehr beengt wohnen. Gründe, warum sie wirklich gern in den Unterricht kommen, wie Lehrerin Heinke Jensen weiß.
Für die Kinder ist Schule auch so ein Stück weit Unterhaltung, oder wie soll man das sagen? Also da geht man, weil zu Hause nichts los ist, geht man auch eigentlich ganz gerne in die Schule. Ne? Und das, denke ich, ist schon ein bisschen anders. Als
die Kinder kommen um 7:45 und sind, nach dem Modell der verlässlichen Grundschule in Nordrhein-Westfalen, auf jeden Fall bis 13:30 in der Schule. Unter der Aufsicht einer Lehrerin machen sie hier auch ihre Hausaufgaben. Das ist besonders wichtig, weil viele Kinder zu Hause überhaupt keinen Arbeitsplatz haben. Für die Schüler, deren Eltern auch nachmittags berufstätig sind, hat die Schule zudem ein Ganztagsangebot. Unterstützt durch das Jugendamt kümmert sich nachmittags eine Hausfrau und Mutter um die Kinder, auf Honorarbasis. Für die Schüler eine wichtige Bezugsperson. Sie bastelt, spielt und unterhält sich mit ihnen. Ende Oktober ist mit dieser kontinuierlichen Betreuung jedoch Schluss.
Da in der Vergangenheit ähnliche Honorarkräfte erfolgreich auf Festanstellung geklagt haben, besteht das Jugendamt jetzt auf einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Ab November erfolgt die Nachmittagsbetreuung nur noch durch Studenten höherer Semester. Sie dürfen lediglich auf 610 Mark Basis arbeiten und auch höchstens 2 Nachmittage pro Woche. Schulleiter Toni Lothag ist entsetzt über die Neuregelung.
Erfolgreiche 3,5-jährige Arbeit wird durch diese juristischen Vorgaben einfach hier zerstört. Und das pädagogische Prinzip an Grundschulen, in der Hauptsache Klassenlehrerinnen oder Klassenlehrer einzusetzen, wird in dem wichtigen sozialpädagogischen Bereich ad absurdum geführt, indem man hier eben nur noch an 2 Tagen eine Betreuungsperson einsetzt.
Für das Mittagessen kann an der Grundschule nur sehr eingeschränkt gesorgt werden. Die Kommune stimmte vor 8 Jahren zwar dem Ganztagesbetrieb zu, stellte aber kein Geld für die Einrichtung einer Küche bereit. Deshalb hat eine Betreuerin im ehemaligen Schulkindergarten eine Kochgelegenheit geschaffen, wo sie manchmal zusammen mit den Kindern kocht oder Waffeln backt. Ansonsten gibt es Knäckebrot. Eigentlich sollten sich die Kinder ihr Essen ja von zu Hause mitbringen, aber das funktioniert oftmals nicht, Schulleiter Toni Lothag.
Sehr viele Kinder kommen ohne Frühstück in die Schule, sodass also auch hier es sehr, sehr wichtig ist, dass Kinder irgendwo einen kleinen Imbiss von uns angeboten bekommen.
Die Versorgung der Schüler durch die Eltern ist nach Nationalitäten unterschiedlich. Insbesondere Kinder von Asylbewerbern werden oftmals nicht richtig ernährt. In ihren Heimen fehlen häufig ausreichende Kochgelegenheiten. Der Schulleiter führt schon bei der Einschulung eine kleine Ernährungsberatung durch. Und auch sonst vermitteln die Lehrer und Betreuer an der Grundschule nicht nur Wissen. Sie machen Hausbesuche, kümmern sich um familiäre Schwierigkeiten, veranlassen notwendige Arztbesuche. Und bemühen sich, jedem Kind individuell die besten Chancen einzuräumen. Erfolgreich war das Kollegium bei der 12-jährigen Zabaita. Das bosnische Mädchen ist seit 5 Jahren in Deutschland, aber erst vor einem Jahr eingeschult worden, ohne Lese- und Schreibkenntnisse. Sie geht jetzt in die 4. Klasse. Warum Kinder von Bürgerkriegsflüchtlingen und Asylbewerbern häufig über einen langen Zeitraum überhaupt nicht in die Schule geschickt werden, erklärt Heinke Jensen.
Also es sieht so aus, dass die Kinder der Asylbewerber nicht schulpflichtig sind. Sie können gerne zu uns zur Schule kommen und wir haben das auch gerne, aber sie müssen nicht. Und es ergibt sich oft durch so widrige Umstände, dass häufiger umgezogen wird, hier zum Beispiel, dass sie auch auf den Schiffen wohnen, dass vielleicht dann auch die Betreuung nicht so kontinuierlich ist und die Eltern sich oftmals dann nicht selbst zu helfen wissen. Das Problem, dass die Kinder dann eben nicht kontinuierlich zur Schule geschickt werden, einen sehr häufigen Schulwechsel haben oder eben auch oft nicht zur Schule gehen.
Zabaita möchte später Sekretärin werden. Sie ist froh, endlich in die Schule gehen zu dürfen.
Mir gefällt alles hier. Es ist gut.
Die Anstrengungen um die Kinder lohnen sich. Dank der individuellen Förderung wechselt etwa die Hälfte der Schüler nach der 4. Klasse auf die Realschule oder das Gymnasium. Das entspricht fast dem Landesdurchschnitt in Nordrhein-Westfalen. Schulleiter Toni Lothag sieht die Multikulti-Schulen trotz aller Zusatzarbeit, die hier geleistet werden muss, als Bereicherung des Schulsystems an.
Wir haben ja nicht nur eben mit den Kindern aus diesen vielen Nationen zu tun, sondern wir haben ja auch noch die Italienischlehrerin und die Türkischlehrerin bei uns angestellt. Wir lernen deren Kulturen viel besser verstehen und können letztendlich mit der Andersartigkeit besser umgehen. Und ich hoffe, dass wir einen Teil dazu beitragen, diesen Ausländerhass hier abzubauen.
Die Kinder haben das offenbar schon geschafft. In den Pausen und am Nachmittag spielen alle miteinander, ohne Rücksicht auf Nationalität und Hautfarbe. Und wenn die 9-jährige Ilkay, Kind deutsch-türkischer Eltern, ihre Freundinnen aufzählt, dann hört sich das so an.
Nadja, Kuswara, Silvana, Ipa und Atice und Zabaita.
Nadja ist Deutsche, Zabaita kommt aus Bosnien und die übrigen Mädchen aus der Türkei.
Eine Reportage von Anne Schneider um 7.59 Uhr in einer Minute die Nachrichten.
Zwölf Uhr fünf.
S2 aktuell.
Zunächst bis 12.30 Uhr ausführliche Informationen und dies sind die Themen. Der Bundestag reformiert das Kindschaftsrecht. Der Bund der Steuerzahler kritisiert Verschwendung von Steuermitteln. Rindfleisch aus Großbritannien, reichen die Einfuhrkontrollen aus? Ab 12.30 Uhr dann Wirtschaft aktuell. Und das Thema des Schwerpunkts ab 12.45 Uhr heißt Deutsche Zivilbeschäftigte bei den US-Streitkräften arbeitslos. S2 aktuell, am Mikrofon Hans-Georg Niemetz. Im Bundestag heute Nachmittag Debatte und Abstimmung über das Kindschaftsrechtsreformgesetz. Eine umfangreiche Neuregelung, auf die sich Koalition und SPD-Opposition im Rechtsausschuss des Parlaments geeinigt haben. Ein Reformwerk, das heute auch vom Deutschen Familiengerichtstag gelobt wurde, vor allem für seinen Kernpunkt, der auch unverheirateten Eltern ein gemeinsames Sorgerecht für ihre Kinder einräumt. Einzelheiten der Neuregelung aus Bonn, Jörg Pfuhl.
Deutschland ist eines der letzten Länder, das seine Kinder- und Familiengesetze umstellt. Gewissermaßen von einem Recht der Eltern hin zu einem Recht, das das Wohl des Kindes ins Zentrum stellt. Weniger freiwillig, als vielmehr getrieben von den Vereinten Nationen und deren Kinderrechtskonvention sowie vom Bundesverfassungsgericht. Die gemeinsame Sorge der Eltern für ihr Kind auch nach Scheidung. Bislang musste die Sorgerechtsfrage zwingend im Scheidungsverfahren vom Gericht geklärt werden. Die Folge, beim Scheidungsstreit wurde das Kind zu einem Streitobjekt neben anderen, wie Haus, Vermögen, Hund oder Unterhalt, nach dem Motto, wenn du mir das Kind wegnimmst, zahle ich dir keinen Unterhalt. Künftig kümmert sich der Scheidungsrichter nicht mehr um die Kindessorge. Er geht einfach davon aus, dass das Kind ein Recht auf beide Eltern hat und schließlich nichts dafür kann, dass sich die Eltern zoffen. Sie haben das Kind zusammenbekommen, also sollen sie auch zusammen dafür sorgen, mit allen Rechten und Pflichten. Die gemeinsame Sorge fürs Kind bekommen auch nicht verheiratete Eltern künftig leichter. Sie zwar nur auf gemeinsamen Antrag und nie gegen den Willen der Mutter. Auch gegen ihren Willen aber bekommt der Vater künftig ein Umgangsrecht mit seinem Kind. Nach dem neuen Rechtsprinzip, das Kind hat ein Recht auf beide Eltern. Streiten sich die Eltern des nichtehelichen Kindes, entscheidet ein Gericht über Art und Umfang des Umgangs. Gegen die von Müttern bisweilen betriebene Umgangsvereitelung kann es Sanktionen festsetzen, etwa Bußgelder. Solch ein Umgangsrecht mit dem Kind, also regelmäßige Besuche, erhalten auch die Geschwister und die Großeltern. Alle haben dafür aber auch Pflichten. Wartet das Kind zum Beispiel immer wieder vergeblich auf den angekündigten Besuch des Vaters, kann ihm der Umgang auch wieder entzogen werden. Diese neuen Regelungen gelten auch rückwirkend, also nicht nur für Kinder, die erst künftig geboren werden. Abgeschafft wird künftig auch die automatische Amtspflegschaft des Jugendamtes für nichteheliche Kinder. In Ostdeutschland gab es sie nie, in ganz Deutschland gibt es sie künftig nur noch auf Antrag der Mutter. In Fällen, in denen die Mutter ihrem Kind den leiblichen Vater verschweigt, kann künftig zumindest das volljährig gewordene Kind seinen Vater gerichtlich feststellen lassen. Erbrechtlich werden Nichteheliche den ehelich geborenen Kindern weitgehend gleichgestellt. Der Vater eines nichtehelichen Kindes muss künftig gefragt werden, wenn die Mutter etwa neu heiratet und ihr neuer Mann das Kind adoptieren möchte. In besonders schweren Streitfällen der Eltern kann das Gericht einen eigenen Kindesanwalt bestellen. Neu eingeführt wird auch das sogenannte Ohrfeigenverbot. Danach sind entwürdigende Erziehungsmaßnahmen, ob seelisch oder körperlich, unzulässig. Rechtspraktiker meinen allerdings, wenn mal die Hand ausrutscht, kommt man auch künftig nicht in den Knast.
In Bonn am Vormittag Pressekonferenz des Bundes der Steuerzahler. Dessen Präsident Karl-Heinz Däcke legte ein sogenanntes Schwarzbuch mit dem Titel vor, die öffentliche Verschwendung. In dem Druckwerk aufgelistet 110 Fälle missbräuchlichen Umgangs öffentlicher Verwaltungen mit Steuermitteln. Dazu wörtlich und reichlich entsetzt, Steuerzahlerpräsident Däcke, das ist so viel wie noch nie. Aus Bonn, Wolfgang Grossmann.
65 bis 70 Milliarden Mark verschleudert die öffentliche Hand in diesem Jahr, schätzt der Bund der Steuerzahler. In ihrem neuen Schwarzbuch listet die Organisation 110 Fälle auf, bei denen öffentliche Gelder verschwendet werden. So viel wie noch nie, meint der Präsident des Bundes der Steuerzahler Däcke. Den dicksten Hammer leistete sich Vater Staat in Riebnitz-Dammgarten. Dort bezuschusste die Wirtschaftsförderung Ost einen Betrieb mit 300 Millionen Mark. Das Faserplattenwerk ging pleite, 300 Menschen wurden entlassen, die Steuergelder sind verschwendet. Ganz typisch nach wie vor, Fehlplanungen der öffentlichen Hand am Bau.
In Halstenbek bei Hamburg beschloss man in den 80er Jahren den Bau einer neuen Sporthalle aus einstmals geplanten 5 Millionen Mark. Das war 1992, wurden letztendlich 15,6 Millionen Mark, also eine Verdreifachung der Kosten. Außerdem ist eine Glaskuppel, die als architektonischer Leckerbissen eingebaut wurde, in der Nacht zum 5. Februar 1997 eingestürzt.
Die Verwaltung legt sich aber auch manchmal selbst lahm. Schilder lässt grüßen.
In Magdeburg wurde eine wichtige Hauptstraße neu gestaltet und verkehrsberuhigt. Die Höchstgeschwindigkeit wurde auf 30 Stundenkilometer begrenzt. Die Straßenbahnen bekamen mittels einer Ampelvorrangschaltung Vorfahrt eingeräumt. Und die nutzten die Straßenbahnfahrer auch, aber nicht nur mit 30 Sachen. Sie wurden wie alle anderen zu schnellen Verkehrsteilnehmer geblitzt und zur Kasse gebeten. Erst jetzt schlugen die Stadtplaner in der einschlägigen Fachliteratur nach und mussten feststellen, dass ihre Geschwindigkeitsbegrenzung für alle Verkehrsteilnehmer gilt, also auch für die Straßenbahnen. Dann wurden die Tempo-30-Schilder umgehend wieder abgeschraubt.
Die Gründe für die Fehlgriffe der öffentlichen Hand sind nach Däcker eindeutig und was noch viel schlimmer ist, immer
die... Zu Grund wahrscheinlich, das Geld anderer Leute gibt sich wesentlich leichter aus als das eigene. Diese Es-ist-ja-nicht-mein-Geld-Mentalität sorgt dafür, dass Sinn und Zweck von kostenwirksamen Maßnahmen und teuren Anschaffungen nicht kritisch genug in Frage gestellt werden.
Wer Steuergelder verschwendet, muss zudem kaum mit Konsequenzen rechnen, es sei denn, er handelt vorsätzlich. Das aber muss nachgewiesen werden. Der Bund der Steuerzahler beklagt, dass es offenbar ohne große Probleme möglich ist, sich über das Haushaltsrecht hinwegzusetzen, ohne dafür die Verantwortung tragen zu müssen. Däcke verlangt, dass sich die Verwaltung im Interesse der Steuerzahler verhält und dass öffentliche Verschwendung konsequenter als bisher geahndet wird.
12.30 Uhr, es folgt Wirtschaft aktuell, am Mikrofon Gerhard Laaf.
Hilfen für Existenzgründer, die Diskussion um Niedriglöhne, die Mikrotechnik, all das soll uns heute beschäftigen in Wirtschaft aktuell. Unter dem Motto Start-up wurde gestern in Frankfurt die bisher größte bundesweite Existenzgründungsoffensive vorgestellt. Initiatoren sind der Deutsche Sparkassen- und Giroverband, die Unternehmensberatung McKinsey und die Illustrierte Stern. Die Schirmherrschaft hat der Bundespräsident übernommen. Hans-Henning von der Burg berichtet.
In der Dienstleistungsgesellschaft von morgen soll es immer mehr Selbstständige geben und für den Sprung in die Selbstständigkeit will der Wettbewerb Start-up nicht nur mit Geldprämien in Höhe von insgesamt 1,5 Millionen Mark einen Anreiz schaffen, die 5 Bundessieger sollen vielmehr im ersten Jahr nach der Gründung ihrer Firma auch kostenlos von den McKinsey-Experten beraten und betreut werden. Deutschland hat im Strukturwandel deutlichen Nachholbedarf. Die Quote der Selbstständigen ist in den vergangenen Jahrzehnten fast um die Hälfte zurückgegangen. In der gleichen Zeit hat sich die Zahl der Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst etwa verdoppelt. Die Aktion Start-up will dazu beitragen, dass sich der Anteil der Selbstständigen an der Gesamtzahl der Erwerbstätigen langfristig verdoppelt und damit die Quote in Frankreich, Spanien und Großbritannien erreicht. Sollte das gelingen, dann könnten rein rechnerisch rund 6 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden, denn bei jeder Existenzgründung entstehen nach einer Faustregel etwa 3 bis 4 neue Jobs. Ausgezeichnet werden bei dem Wettbewerb Unternehmenskonzepte mit Wachstumschancen aus allen Wirtschaftsbereichen, von Hightech bis zum klassischen Handwerk. Bisher haben sich bereits 5.000 Teilnehmer angemeldet. Start-up wendet sich an jeden, der 1997 eine Firma gegründet hat oder noch gründen will. Jeder, der sich beteiligt, gewinnt, versprechen die Initiatoren, und sei es auch nur durch eine bessere Einschätzung seiner Risiken und Chancen, denn alle Vorschläge werden von Fachleuten gründlich durchleuchtet. Interessenten können sich in jeder Sparkasse über die Teilnahmebedingungen informieren. Anmeldeschluss ist der 31. Oktober. Die Unterlagen müssen bis zum 31. Dezember eingereicht werden.
Neue Stellen sollen nicht nur durch Existenzgründungen, sondern auch durch Niedriglöhne entstehen, so sagen zumindest die Arbeitgeber. Das ihnen nahestehende Institut der deutschen Wirtschaft hat jetzt genauere Zahlen vorgelegt. Hans-Jürgen Baumgarten.
Bei einer spürbaren Senkung des Mindestlohns können nach Erkenntnissen des Instituts der deutschen Wirtschaft bis zu 4,7 Millionen neue Niedriglohnjobs entstehen. Die Zahl hat die dem Bundesverband der deutschen Industrie nahestehende Einrichtung bei Mindestlohnvergleichen zwischen Deutschland, den USA und Japan errechnet. Danach fehlen bei uns pro 1000 Einwohner 70 bis 80 Arbeitsplätze im Dienstleistungsbereich. Sie könnten besetzt werden, wenn der gesellschaftliche Konsens für einen geringeren Mindestlohn als bisher hergestellt würde, sagt Hans-Peter Klöß. Der zuständige Fachmann des Instituts umreißt das Nachfragepotenzial so.
Dahinter verbergen sich zum einen Hightech, hochqualifizierte Dienstleister, beispielsweise die als Vorleistungslieferanten für das verarbeitende Gewerbe tätig sind, also die wirtschaftsnahen Dienstleister. Dann gibt es so etwas wie haushaltspersonenbezogene Dienstleister, die Dienstleistung für Sie und für mich, für den Haushalt, für den Konsumenten, auch für den Einkäufer sozusagen erbringen. Und dann gibt es die sogenannten gesellschaftsbezogenen Dienstleistungen, also im weitesten Sinne soziale Dienstleistungen, die im Rahmen des sozialen Sicherungssystems erbracht werden.
Das sind vor allem Tätigkeiten, von denen sich die Wirtschaft erhofft, dass sie insbesondere Beschäftigungsmöglichkeiten für geringer qualifizierte Menschen bringen. Dahinter steht die klare Erkenntnis,
dass für eine zunehmende Zahl von Erwerbstätigen, von Erwerbspersonen, von Erwerbsfähigen unter den Bedingungen einer doch neuen Arbeitswelt die Chancen am Arbeitsmarkt schlechter werden und dass diese dauerhafte Ausgliederung von Geringqualifizierten langfristig ökonomisch und sozialpolitisch nicht durchzuhalten ist.
Für das Institut der Deutschen Wirtschaft lautet die Arbeitsmarktfrage der Gegenwart, wann sich die gesellschaftlichen Gruppen der bei der Umfrage gewonnenen Erkenntnis anschließen, selbst wenn viele Arbeitslose für weniger Geld arbeiten müssten, als sie dies bisher gewohnt seien. Dr. Klöß beschreibt die Größenordnung mit einem Vergleich.
Der amerikanische Mindestlohn liegt bei 5,15 Dollar, umgerechnet etwa 9,5 Mark. Und der Lohn in sogenannter geringfügiger Beschäftigung, Sie kennen das vielleicht, die 610-Mark-Jobs, wenn Sie das mal teilen, dann kommen Sie auf einen Stundenlohn von 10,90 Mark.
Das entspräche einer Tariflohnsenkung von rund 13%. Eine Größenordnung, die weit unter den von Arbeitgeberpräsident Hund geforderten 30% liegt und auf wenig Gegenliebe der Arbeitnehmerseite stößt. Der Deutsche Gewerkschaftsbund bezeichnete die Hund-Angaben als untauglich, gefährlich und als Mittel für einen noch größeren Verdrängungswettbewerb mit steigenden Arbeitslosenzahlen. Die CDU-Sozialausschüsse lehnen Niedriglohnjobs ab, weil sie Arbeitnehmer zwängen, zur Ernährung der Familie mehrere Vollzeitjobs anzunehmen. Im Gegensatz dazu ist das Institut der Deutschen Wirtschaft davon überzeugt, dass vor allem bei den Niedriglohnjobs Mehrfachbeschäftigungen bald zur Tagesordnung gehören werden. Sie könnten, und dieser Entwicklung müsse man sich stellen, in Zukunft von einem Lohn nicht mehr leben.
Da muss sicherlich eine andere Form von Sozialpolitik gewählt werden. Und der Slogan heißt hier, glaube ich, schon Arbeit plus Transfer.
Die öffentliche Hand zahlt nach der Vorstellung des Instituts so viel hinzu, dass der Lebensunterhalt des Niedriglohnjobbers gesichert ist. Mit anderen Worten, wer staatlich unterstützt wird, soll auch etwas dafür tun. Die Größenordnung müssten, so das Resümee der Untersuchung, von der Politik festgelegt werden. Und zwar so schnell wie möglich, noch einmal Dr. Klöß.
Die Beobachtung ist, dass rund 4,5 Millionen Geringqualifizierte in den letzten Jahren ihren Job verloren haben und der Anteil der Geringqualifizierten an der Beschäftigung wird sich bis zum Jahr 2010 halbieren. Das ist drastisch genug. Unter den Bedingungen einer internationalen Konkurrenz sind Leute mit einer mittleren, geringeren Qualifikationsausstattung sehr stark verdrängungsbedroht.
Uhr.
Deutschlandradio Berlin, Ortszeit.
Bundeskanzler Kohl auf dem CDU-Bundesparteitag in Leipzig. Kohl zeigte sich kämpferisch und erklärte vor den mehr als 1000 Delegierten, der bevorstehende Wahlkampf werde einer der härtesten in der deutschen Geschichte.
Zur Innenpolitik, wir schauen nach Leipzig. Dort scharte der Kanzler die Seinen um sich und holte sich Standing Ovations als Zustimmung zur erneuten Kanzlerkandidatur. Einigkeit ist die Devise auf diesem CDU-Wahlkampfparteitag. Die Kritiker verstummten angesichts des großen Ziels. Michael Groth mit einem ausführlichen Bericht.
Der CDU-Vorsitzende eröffnete seine Rede mit der Ankündigung eines harten Wahlkampfs.
Wir wissen auch, liebe Freunde, was Wahlkampf bedeutet. Bedeutet Kampf. So pflegte Konrad Adenauer uns auf den Parteitagen seinerzeit einzustimmen. Und diesen Kampf führen wir gemeinsam und mit ganzer Kraft. Und ich erwarte, dass jeder dabei in der Partei mitmacht.
Man werde im Wahlkampf vor allem nach Sachsen-Anhalt schauen, so Kohl. Ein Bündnis von SPD und Grünen unter Duldung der PDS sei eine Gefahr für ganz Deutschland. Mit Blick auf die eigenen Bonnereien fand der Kanzler klare Worte, die aber auch eine Warnung enthielten.
Wir wollen diese Koalition und wir wollen keine andere. Und CDU, CSU und FDP arbeiten in der Koalition gut und sachlich zusammen. Natürlich, auch das ist wahr, gibt es in unserer Koalition Meinungsverschiedenheiten. Häufig genug, gänzlich unnötige Reibungen. Dennoch lässt sich unsere Bilanz in diesen Jahren sehen. Aber die Freien Demokraten müssen wissen, wenn sie in der Frage der Koalition schwanken, wird es ihnen ähnlich ergehen wie in Hamburg. Der Weg zur SPD ist unter den jetzigen Verhältnissen für die FDP ein Weg ins Abseits.
Im programmatischen Teil seiner Rede stellte Kohl die Union als Reformpartei vor. Der CDU-Vorsitzende setzte seine insgesamt eher nachdenkliche als kämpferische Rede mit einem Hinweis auf sein Lieblingsprojekt fort.
Unser Ziel heißt das Haus Europa, ein Haus, in dem wir gemeinsam leben können. Und ein Haus, das zerfällt, wenn wir es jetzt nicht abschließend ausbauen. Ein Haus, das jetzt und nicht irgendwann fertiggestellt wird. Und deswegen ist die Europäische Währungsunion ein Baustein von größter wirtschaftlicher nach politischer Bedeutung. Der Euro ist die notwendige Ergänzung des europäischen Binnenmarkts mit 370 Millionen Menschen. Das ist Politik, liebe Freunde, aus der Verantwortung für Deutschland und für Europa. Und wenn ich das so sage, weiß ich, wie viele bei uns diese Entwicklung ängstlich betrachten. Die Mehrheit der Deutschen hat die D-Mark als einen Zeitabschnitt des Friedens, der Freiheit und der sozialen Prosperität erlebt. Ein wichtiger Teil unserer Antwort auf die Globalisierung heißt Europäisierung. Das ist eine unserer wichtigen Antworten. Und deshalb werden wir, die Union, die Europapartei, diesen klaren Kurs weitergehen. Wir werden dafür sorgen, dass der Euro kommt, pünktlich und als stabile Währung unter Einhaltung natürlich der vereinbarten Kriterien. Und jeder kann sich darauf verlassen, dass wir diese Prinzipien auch einhalten werden. Die Europäische Währungsunion, liebe Freunde, ist die wichtigste Weichenstellung in unserem Land seit der deutschen Einheit.
Zur deutschen Vereinigung, über die der Parteitag am späten Nachmittag debattiert, fügte Helmut Kohl hinzu.
Wir haben 7 schwierige Jahre auf diesen Weg zurückgelegt. Nicht alles ist geglückt. Nicht alle Erwartungen konnten in kurzer Zeit erfüllt werden. Wir mussten zur Kenntnis nehmen, auch ich, was kommunistische Diktatur in 40 Jahren angerichtet hat, lässt sich nicht einfach in 7 Jahren beseitigen. Aber das ändert doch überhaupt nichts daran, liebe Freunde, was die deutsche Einheit vor allem für uns bedeutet. Ein unschätzbarer Gewinn an Freiheit und Menschlichkeit.
Der Bundeskanzler schloss seine Rede mit dem rhetorischen Hinweis auf die heute 6-Jährigen, die die Generation der nun Handelnden einmal danach fragen werde, was sie denn zur Gestaltung ihrer Zukunft beigetragen haben.
Ich wünsche uns, wir können Ihnen dann sagen, wir haben uns den Herausforderungen gestellt, in Solidarität, mit Mut, mit Entschlossenheit und mit Zuversicht. Dass wir sagen dürfen und sagen können, wir haben versucht, unsere Pflicht zu tun. Und liebe Freunde, genau das will ich tun. Mich der Verantwortung stellen und meine Pflicht tun. Deswegen kandidiere ich erneut für das Amt des Bundeskanzlers.
Minutenlange stehende Ovationen verhinderten die letzten Worte des Vorsitzenden, die schließlich wie eine vorweggenommene Regierungserklärung klangen.
Liebe Freunde, ich will mithelfen, mit Ihnen gemeinsam der jungen Generation das Tor zum 21. Jahrhundert aufzustoßen. Ich will mit Ihnen allen die europäische Einigung so weit vorantreiben, dass sie unumkehrbar ist, um Frieden und Freiheit zu sichern. Ich will mit Ihnen allen die notwendigen Reformen in Deutschland durchsetzen. Und wir wollen gemeinsam die innere Einheit vollenden.
Deutschland Radio Berlin.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen. Und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in ein Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 200. Nachdem Deutschland am 8. Mai 1945 kapituliert hatte und die Nazis die Macht an die Alliierten abgegeben hatten, war Berlin immer noch die deutsche Hauptstadt, aber nun wurde Deutschland dort vom Kontrollrat regiert, der von den Oberbefehlshabern der vier Besatzungsmächte gebildet wurde. Berlin war von der sowjetischen Besatzungszone umgeben. In Berlin gab es vier Stadtkommandanten. Zur Verwaltung der Stadt bildeten sie die alliierte Kommandantur. Nordwestdeutschland wurde 1945 von britischen Truppen besetzt. Der britische Oberbefehlshaber gründete in seiner Zone sofort den Nordwestdeutschen Rundfunk mit zwei Funkhäusern in Hamburg und Köln. Vom NWDR-Funkhaus in Köln kam der Chefreporter nach Berlin, um über die Situation in der deutschen Hauptstadt zu berichten und über die Arbeit des Kontrollrats, denn die Gesetze, die die Alliierten dort beschlossen, galten in ganz Deutschland. In einer Direktübertragung hat der Reporter berichtet, wie die vier Oberbefehlshaber vor dem Gebäude des Kammergerichts, in dem der Kontrollrat seinen Sitz hatte, vorfuhren. Ausschnitte aus dieser direkt aus Berlin gesendeten Reportage, in der er von dem amerikanischen General anders spricht als von dem britischen Oberbefehlshaber für Deutschland, hat er später in Köln mit Ausschnitten aus anderen Reportagen zu einem Hörbild zusammengesetzt, das 50 Jahre später noch einmal vom Deutschlandradio Berlin gesendet worden ist. Ebenso wie in Berlin waren auch in vielen anderen Städten die meisten Häuser durch Bomben zerstört worden. Hannover war auch zu 60% zerstört. Wo man gewohnt hatte, konnte man oft an der Ruine noch erkennen, aber wohnen konnte man in den Ruinen nicht mehr. Ehe man mit dem Wiederaufbau der Städte beginnen konnte, mussten die Trümmer beseitigt werden. Da die meisten Männer als Soldaten gefallen waren oder in Kriegsgefangenschaft gekommen waren, mussten das nun Frauen machen. Die Trümmerfrauen haben die Trümmer sortiert und von den Ziegelsteinen, die noch zu gebrauchen waren, den Mörtel abgeschlagen. Früher hatte ihr Mann für die Familie Geld verdient, jetzt mussten sie selber Geld verdienen. Aber in der Industrie wurde nicht mehr viel produziert, deshalb waren viele arbeitslos. Eine Frau war Briefträgerin, aber sie ist von der Post entlassen worden, denn die Post musste auch Personal abbauen, weil es bei der Post auch nicht mehr so viel zu tun gab wie vor dem Krieg. Deshalb hat sie diese schwere Arbeit gemacht. Auch zwei Jahre nach Kriegsende gab es in den zerstörten Städten für die Trümmerfrauen noch genug zu tun. Um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, wurde die britische Zone am 1. Januar 1947 mit der amerikanischen Zone vereinigt. Hannover lag in der britischen Zone. Dort wurde eine Exportmesse veranstaltet und der Präsident des deutschen Zwei-Zonen-Wirtschaftsrats bekam den Befehl, etwas für die Wiedereingliederung der deutschen Wirtschaft in die Weltwirtschaft zu tun. In ganz Deutschland gab es nicht genug zu essen. Brot bekam man nur auf Brotkarten und für Raucher gab es Raucherkarten. Auf Raucherkarte bekam man aber so wenig Zigaretten, dass die meisten Raucher mit ihrer Zuteilung nicht auskamen. Wenn man sich illegal Zigaretten kaufte, bezahlte man auf dem Berliner Schwarzmarkt für eine Zigarette 2 Reichsmark. Wer aus Westdeutschland nach Berlin kam, fand das billig. Wer nichts anzuziehen hatte, färbte sich alte Wehrmachtsuniformen, die man so nicht mehr anziehen durfte, blau oder braun. Zur ersten hannoverschen Messe kamen 700.000 Besucher. Sie kamen vor allem, weil man auf seine Eintrittskarte auch ein Fischbrötchen bekam, ohne dafür eine Brotmarke von seiner Brotkarte abgeben zu müssen. Der britische Oberbefehlshaber setzte sogar Militär-LKWs ein, um die Besucher zum Messegelände zu bringen. Das war zwar eine Exportmesse, aber es ging auch darum, den Deutschen zu zeigen, was in Deutschland schon wieder produziert wurde, um ihnen Mut zu machen, mehr zu produzieren. Denn was exportiert wurde, wurde mit Devisen bezahlt und dafür konnte man dann importieren, was man brauchte, um noch mehr zu produzieren. Dann gab es auch wieder mehr zu essen und anzuziehen. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 200. Danke.